Immofunk Thorsten Martens. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und der Region von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute für Sie das Thema vorbereitet: Erbimmobilien. Was tun, wenn man eine Immobilie erbt? Vorweg ein, zwei Gedanken dazu. Uns ist natürlich bewusst, dass das Thema Erben oft in einer emotionalen Situation entsteht und das natürlich Themen sind, die uns gar nicht zustehen, darüber zu sprechen. Wir wollen hier heute wirklich nur rein über die Immobilienwirtschaft sprechen und deshalb natürlich bitten wir Sie da um ein bisschen Rücksicht, dass es vielleicht dann ein bisschen inhaltlich nur um die Immobilien geht. Wir wissen natürlich, dass hinter jedem Erbfall natürlich auch ein Trauerfall steckt und da bitten wir, wie gesagt, ein bisschen um Nachsicht, dass wir heute nur dieses Thema rein aus der Immobiliensicht bewerten und dann auf die anderen Thematiken nicht weiter eingehen. Das steht uns auch nicht zu, in der Rolle sind wir nicht. Das einfach ganz kurz als Präambel vorweg. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens, der uns heute natürlich wieder mit Rat und Tat und Expertise zur Seite steht. Hallo, Herr Martens.
Hallo, schönen guten Tag für Sie.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir reden über das Thema Erbimmobilien. Inwiefern ist das ein Fall, der häufig beim Immobiliengeschäft auftritt? Erbimmobilien, wie oft haben Sie damit zu tun?
Also sehr häufig, würde ich sagen, ist das ein Thema in Familien, das eben aus der Zeit der Großeltern oder der Lebenszeit der Eltern irgendwo eine Immobilie ist. Das eigengenutzte Haus ist natürlich immer im Vordergrund und die häufigste Variante. Aber es gibt auch dieses oder jenes Anlageobjekt oder mal ein Stück Wald oder mal ein Stück Acker oder mal ein See oder ein Teich oder ähnliches, die irgendwie im Besitz der Vorgängergeneration gewesen sind und die jetzt sozusagen auf die Nachfolger übergehen. Und wann kriegt der Immobilienmakler damit zu tun? Er kriegt halt damit zu tun, wenn Überlegungen angestellt werden. Was ist es denn eigentlich wert? Was sollen wir damit machen? Wollen wir es behalten? Wollen wir es verkaufen? Und eventuell begleiten wir dann auch den Verkauf. Und deswegen sind wir immer ziemlich nah dran an diesem Thema und ich unterstütze Ihre Präambel, die Sie hier vorweggeschickt haben. Wir beschäftigen uns mit dem Gegenstand Immobilie, haben ein bisschen Feingefühl für die Situation der Menschen, die einen Trauerfall zu beklagen haben. Aber letztlich ist es so, dass die Sache, die Immobilie, es muss eine Lösung geschaffen werden.
Ich habe das Gefühl beim Thema Erben im Immobilienbereich, dass da natürlich auch Personen auf einmal an eine Immobilie kommen, die ja mit der Thematik gar nichts zu tun hatten vorher. Also wenn wir über Anlageimmobilien sprechen, über einen Kauf von einer Eigentumswohnung, von einem Eigenheim, was auch immer, sind das ja oft Fälle, in denen ich mich aktiv mit dem Thema Immobilien beschäftige, mich reinlese, reinarbeite. Hier kann es aber ja auch passieren, dass ich mit dem Thema gar nichts am Hut habe, völlig unvorbereitet einmal auf dieses Thema geschubst werde sozusagen, ne? Und mich auf einmal mit einer Immobilie beschäftige. Wie erleben Sie das? Kommen da die Leute zu Ihnen und sagen, Herr Martens, was muss ich denn jetzt tun? Ich habe da Mieter drin oder ich habe da ein Grundstück, vielleicht noch im Ausland, was auch immer. Also ich kann mir vorstellen, da kommen ja Leute zu Ihnen und sagen, ich bin heillos überfordert mit der Situation.
Alle Fälle sind möglich, ja. Also wenn die Eltern ein Eigenheim besitzen, dann wissen das in der Regel die Erben, wenn ich einfach mal auf die Kindergeneration reflektiere. Aber wir haben es durchaus hier im Makleralltag schon erlebt, dass der Sohn kommt und sagt, ich wusste gar nicht, dass Mutti noch eine Wohnung hat, die sie vermietet. Also es ist schon manchmal so, dass es die Erbengeneration tatsächlich aus heiterem Himmel trifft, dass sozusagen ein Immobilienvermögen auf sie zukommt, um das sie sich kümmern müssen. Und das ist, glaube ich, der erste Tipp, den man hier in diesem Podcast einmal geben kann. Unser Leben aller ist endlich und man sollte sich um diese Themen vielleicht vorher kümmern, dass man einfach einen Überblick hat zu dem, was ist an Vermögen da, was ist an Immobilienvermögen da in der Familie, dass man dann sich in dem Schmerz nicht vorrangig damit auseinandersetzen muss, sondern vorher schon ein paar Lösungen im Kopf hat, was ist, wenn, dann handeln wir so. Übrigens auch ein Thema, wo man Fachmann gut zu Rate ziehen kann, schon im Vorfeld.
Meine Erfahrung ist, das ist aber subjektiv, nicht objektiv, dass da zu wenig drüber gesprochen wird, zu Lebzeiten beispielsweise noch. Jetzt kann man da, es hat nichts mit einer Schuldzuweisung oder mit richtigem oder falschem Verhalten, sondern es ist einfach nur meine Wahrnehmung, dass ich denke, in meinem privaten Umfeld, da hätten die Menschen früher miteinander reden müssen. Da gab es so viele bessere Optionen, bessere Chancen, ne? Auch der nachfolgenden Generation irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität zu gewährleisten. Würden Sie das so unterschreiben oder ist das eine fehlerhafte subjektive Einschätzung?
Nein, ich denke, es ist überwiegend so. Ne? Man schiebt diesen Fall, den Erbfall, den Trauerfall, ja, ich verliere nach Angehörige, den schiebt man natürlich erstmal an den Gedanken weit weg. Und das zweite Thema, glaube ich, ist, dass es unterschätzt wird, wie viel Dinge zu regeln sind und um wie viel Dinge ich mich kümmern muss, gerade wenn ich eine Immobilie erbe, was alles abgesteckt werden muss, was dann auf mich zukommt. Und das im Vorfeld zu überlegen, so sind wir halt. Wir schieben es ein Stück weg und sagen, mit diesem Fall wollen wir uns noch nicht so auseinandersetzen. Oder man hat es immer vor und sagt, beim nächsten Mal reden wir darüber. Und irgendwann kommt so die Situation, dass er sagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt irgendwie verpasst. Es gibt manchmal auch im Lebensalter, ich beziehe das mal auf meine Elterngeneration, Punkt, wo das Gespräch gar nicht mehr so frei und unvoreingenommen möglich ist. Weil, was will man jemandem sagen, der mittlerweile pflegebedürftig geworden ist, und zu sagen, wir müssen jetzt mal darüber reden, was wird aus deinem Haus, wenn du mal nicht mehr bist? Und das ist, glaube ich, schon eine bittere Situation, wenn es so weit gediegen ist. Und dann wird es weitergeschoben und weitergeschoben. Und da ist es schon richtig, so wie Sie die Frage stellen und sagen, subjektiv fehlt die Auseinandersetzung damit.
Es ist halt auch schwer, von welcher Seite der Impuls kommen muss. So stelle ich mir das vor, dass man sich natürlich vielleicht als potenzieller Erbe auch gar nicht irgendwie auf diesen Stuhl setzen möchte, zu sagen, lass uns mal darüber sprechen, wie wir das einfacher gestalten können, das Erbe. Das ist ja ein furchtbar unangenehmes Gespräch. Wir wollen das auch nicht weiter vertiefen. Ich hatte das ja in der Präambel schon gesagt, das ist gar nicht unser heutiges Thema. Ich will das nur nochmal aufarbeiten, um zu zeigen, wenn Sie da draußen zuhören und sagen, okay, auch wir haben irgendwie in unserer Familie das nicht 100% richtig erklärt, glaube ich, sagen zu können, und Herr Martens hat das aus seiner Erfahrung bestätigt, dass es in vielen Familien einfach ein Thema ist, was nicht ganz sauber geklärt ist. Und vielleicht ist der Appell an alle, die zuhören, das irgendwann vielleicht auch selber mal anders zu regeln mit dem Wissen, was man vielleicht jetzt hier auch mitnimmt. Wollen wir darüber sprechen, was denn genau in dem Moment passiert, wenn ich eine Immobilie erbe? Also was passiert erstmal? Ich kriege irgendwie einen Erbschein oder wie passiert das? Also jetzt ist jemand verstorben, der mir etwas vererben möchte. Was passiert und was muss ich danach tun?
Wir bewegen uns jetzt natürlich so ein bisschen in das Rechtsgebiet eines Erbrechtsanwaltes und dort wollen wir die Expertise auch lassen. Aber wenn es um die Immobilie geht, lassen wir uns kurz anreißen. Also wenn jemand verstirbt, ist natürlich die Situation so, dass mit dem Todestag das vorhandene Vermögen auf die Erbengeneration übergeht. Das heißt, es muss jetzt ja kein Testament eröffnet werden, es muss jetzt kein Erbschein erstmal erteilt werden, sondern dieser Übergang auf die Erben, auch wenn noch einzelne Erbe noch nicht weiß, was er nun konkret geerbt hat, vollzieht sich ja sozusagen automatisch. Das ist erstmal ein Faktum. Sind es mehrere Beteiligte, entsteht hinsichtlich einer Immobilie natürlich sofort eine Erbengemeinschaft. Im Rechtsbegriff haben wir dann hier eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, die sich um das Immobil, um das es dann geht, oder vielleicht auch um mehrere Immobilien zu kümmern hat. Das ist schon so das Erfordernis. Es geht also für alle Beteiligten auf der Erbseite sofort los. Es muss sich dann nachfolgend um Dokumente, um Unterlagen, um Finanzamt und was und Nachlassgericht und so weiter, was alles dazugehört, gekümmert werden. Aber die Situation tritt eben sofort ein mit allen Rechtsfolgen, die dazu da sind. Also wir machen das einfach mal plastisch. Der Mieter ruft am nächsten Tag nach dem Todesfall an und sagt, Moment mal, hier läuft Wasser durch meine Wohnung. Ihr Vater ist immer verantwortlich gewesen. Der ist ja leider verstorben, aber Sie sind ja voraussichtlich die Erben. Kümmern Sie sich mal bitte. Ich hätte gerne, dass heute da sofort jemand kommt und das Problem löst. Das ist ein Faktum. So vollzieht sich das. Damit muss man sich eben auseinandersetzen.
Also das ist natürlich ein Horrorszenario, was Sie da skizziert haben, aber das ist einfach
denkbar und vorstellbar. Ne? Und auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Finanzamt beispielsweise sagt, wir verstehen, dass das eine unangenehme Situation gerade ist. Wir akzeptieren mal 6 Monate keine Zahlungen. Ne? Das wird auch nicht passieren oder Grundsteuer oder was auch immer. Ne? Sondern da muss, dann steigt man sofort ein, ne? Komplett ins kalte Wasser sozusagen direkt. Was sind denn so rechtliche Fallstricke, die da passieren können? Wie gesagt, auch da vorweggeschoben, Sie sind kein Anwalt. Ich frage Sie nicht als Anwalt, ich frage Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, was haben Sie so erlebt und was ist aus Ihrer Erfahrung heraus und ein kleiner Ratschlag, den Sie da geben können?
Der größte Fallstrick ist nach meiner Auffassung, wir hatten es schon mal kurz angerissen, dass sich nicht vorher darum gekümmert wird, ne, sondern dass man praktisch sich dann mit der entstandenen Situation auseinandersetzen muss. Was ist also bei dem Eigenheim, wo vielleicht die Eheleute je zur Hälfte Eigentümer gewesen sind und haben 2 Kinder mal als Beispiel und es gibt jetzt keine anderen testamentarischen Regelungen, die getroffen worden sind. Es steht die Erbengemeinschaft, der verbleibende Ehepartner und die beiden Kinder und dann beginnt die Auseinandersetzung ja darum, was machen wir jetzt mit dem Haus? Bleibt das bei dem verbliebenen Ehepartner? Müssen die Kinder ausgezahlt werden? Haben die einen Geldanspruch auf ihr Erbe? Kann der verbleibende Ehepartner das leisten und sagen, ich kann jetzt jedem Kind 80.000 Euro zahlen oder entsteht die Situation, dass das Haus verkauft werden muss, um das sozusagen überhaupt wuppen zu können. Und hier kommen schon erst die ersten Konflikte in die Familien hinein, weil natürlich berechtigte Interessen auf allen Seiten vorhanden sind. Der eine hat das Geldinteresse, weil er bestimmte Dinge in seinem Leben vielleicht regeln muss, um die er nicht umhin kommt. Und das ist so der erste Punkt bei der vermieteten Immobilie ganz genauso. Alle gucken sich das an und sagen, okay, da kommt ein Ertrag. Wo geht der Ertrag jetzt hin? Aber wer ist auch für Kosten verantwortlich? Wer muss eine Reparatur bezahlen? Wir haben es kurz angerissen. Also es muss sofort sozusagen gehandelt werden.
Jetzt gibt es ja noch diesen Nimbus Erbschaftssteuer, der so ein bisschen über einem Erbe noch schwebt. Ne? Also auch ein schwieriges Thema, wollen wir inhaltlich auch, glaube ich, gar nicht drauf eingehen, ob das eine berechtigte Steuer ist oder nicht. Sie ist nun mal da, ne? Und darüber muss man Bescheid wissen. Wie läuft das denn? Jetzt habe ich eine Immobilie geerbt und jetzt fällt darauf in irgendeiner Form Erbschaftssteuer an. Wann, wie, wo? Auch da wohlwissend, Sie sind kein Steuerberater, aber Sie haben es oft erlebt. Wie sieht's aus?
Was passiert im Erbfall unabhängig von der Immobilie? Irgendwann meldet sich das Finanzamt und sagt Ihnen, Sie haben ja geerbt, weil wir sind durch das Nachlassgericht beispielsweise über das Testament informiert worden oder wir sind vom Standesamt informiert worden über den Todesfall. Sie sind die Erben. Machen Sie uns mal bitte eine Aufstellung des geerbten Vermögens. Dazu gehört dann, wenn wir eine Immobilie dabei haben, natürlich auch die Immobilie. Je nachdem, in welcher Position man als Erbe ist, als Ehepartner, als Kind, hat man ja verschiedene Freibeträge, die dort eine Rolle spielen. Und dann entsteht möglicherweise, wenn die Freibeträge eben überschritten werden mit dem Gesamtvermögen und dem Erbanteil dazu, eine gewisse Erbschaftssteuer, die sich in 3 Erbschaftssteuerklassen unterscheidet. 1, 2, 3, verschiedene Prozentzahlen sind dazu. Nach meiner Auffassung, mal aus der losen Erinnerung, geht es mit 11% Erbschaftssteuer auf den Betrag über den Freibetrag dann los. Wie gesagt, ein Thema dann im Einzelfall für den Steuerberater, aber wir sind bei dem Thema Immobilie. Sie müssen dann dem Finanzamt hier schon angeben und sagen, was ist denn in Ihren Augen die Immobilie, die Sie mitgeerbt oder allein geerbt haben, wert? Und dann sind wir ganz dicht wieder an dem Thema Wertermittlung, Maklerdienstleistung vielleicht dazu. Also die Angabe wird von Ihnen vom Finanzamt abgefordert, das Erbe eben zu beschreiben. Dann erfolgt natürlich auf der Seite des Finanzamtes eine Gegenprüfung. Ist das plausibel, was hier vorgefertigt wird? Das Finanzamt kann natürlich nachfordern und sagen, begründen Sie das bitte genauer. Legen Sie uns mittels Gutachten dar, wie der Wert zustande gekommen ist oder ähnliches. Oder das Finanzamt macht eigene Erhebungen dazu. Wie gesagt, das ist ein bisschen Steuerthema grob angerissen. Im Detail ist der Steuerfachanwalt dafür der Richtige. Aber so vollzieht es sich. Und es passiert automatisch.
Heißt, das ist ja dann ein Moment, den man, glaube ich, als Immobilienexperte nicht so oft hat, dass man sich ja fast wünscht, dass das Ergebnis nicht so hoch ist. Ne? Also sonst, wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Immobilie bewerten lassen, freut man sich ja, wenn der Wert sehr hoch ist, der da rauskommt. In diesem Szenario, wenn es dann um die Freibeträge geht, freut man sich ja fast, wenn der Herr Martens sagt, nee, nee, die ist nur 300.000 Euro wert, die Immobilie. Wie läuft sowas ab?
Es ist, sage ich mal, erstaunlich. Ich plaudere das mal, ohne Namen zu benennen. Wenn wir im freien Verkauf unterwegs sind, es gibt gar keine App-File, es kommt jemand auf uns zu und sagt, meinen Sie mal bitte so, wie viel kann ich denn für mein Haus kriegen, wenn ich das verkaufen würde? Und Sie hören Vorzüge, 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 was alles toll ist an dem Haus. Und man erlebt es auf der anderen Seite auch und sagt, also wir haben hier die Situation, es geht um Schenkung oder es geht um Erbe. Und es hat also hier das Dachflächenfenster, das klemmt und hier war auch mal vor 6 Jahren ein bisschen Wasser, das haben wir zu reparieren lassen, aber da muss man nochmal genau hingucken. Also sie kriegen dort viel schneller ein paar Mängel aufgezeigt. Also das Interesse, na natürlich, es weicht ja auseinander ab, einmal den höchsten Preis zu bekommen und andererseits eine Bewertung zu haben, die realistisch ist. Was macht man dazu? Man macht natürlich realistische Preiseinschätzung zu einer Immobilie, ähnlich wie ein vereinigter Sachverständiger auch, und gibt einen Wert an. Der unterscheidet sich, wir haben es in Podcast-Folgen schon gesagt, natürlich auch immer von dem tatsächlichen Kaufpreis, der mal erzielt werden kann. Es gibt also durchaus Situationen, dass über einem ermittelten Verkehrswert gekauft wird oder am Ende auch mal unter einem ermittelten Verkehrswert verkauft wird. Das ist eben das Marktgeschehen dazu.
Ein Immobiliensachverständiger, ist der irgendwie reguliert oder ist der in irgendeiner Form, wird der kontrolliert? Also könnte ich habe jetzt mal böses Gedankengut. Ja, also ich bin jetzt kriminell in meinem Geiste und denke mir jetzt, naja, es wäre schon wichtig, dass die Immobilie, die eigentlich 500.000 Euro wert ist, dass dann nachher der Sachverständige oder die Sachverständige mir sagt 350.000 und dann pflaster ich mal mit einer guten Flasche Wein diesen Weg sozusagen, ne, und sage, wäre schön, wenn das da unten steht. Natürlich ist das Betrug, brauchen wir nicht drum reden. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, der Sachverständige, die Sachverständige, wird die irgendwie kontrolliert oder kommt da hinten raus, ist man dann schon auf die Integrität angewiesen als gegenüberliegende Seite?
Also man darf immer nicht vergessen, Immobilien werden ja nicht nur an einem Tag bewertet, jetzt im unserem Beispiel am Tag des Erbfalls. Immobilien sind ja vorher schon bewertet. Es gibt ja Grundsteuern, die bezahlt werden müssen. Also die Immobilie an und für sich ist ja Ihrem Finanzamt bekannt. Wenn Sie jetzt eine vermietete Immobilie haben, haben Sie ja auch Erträge bisher versteuert und Sie haben es mit Buchwerten dort stehen. Also so ganz ohne ist das Sachverständigengutachten nicht. Es gibt ja konkurrierende Informationen dazu. Das zweite Thema, welcher Sachverständige wird im Einzelfall sozusagen sich dem aussetzen und ein Gutachten irgendwo für das Amt abliefern und dabei riskieren, seinen Job zu verlieren oder hier wegen, in Anführungsstrichen, ich überschwitze das mal, Betruges verurteilt zu werden. Ich denke, dort kommen realistische Ergebnisse zustande und man darf immer nicht vergessen, das Finanzamt kriegt das natürlich von Ihnen vorgegeben und zu sagen, so sehe ich als Erbe den Wert dessen, was ich geerbt habe. Und das Finanzamt hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, gegenzuschecken. Das ist nichts anderes, als wenn Sie, sag ich mal, Kunstgegenstände erben, wo ja auch Expertisen zugefertigt werden und man sagt, okay, dieses Bild ist 200.000 Euro wert und es gibt ein gegenläufiges Gutachten mit 800.000 Euro, dann wird man dem Finanzamt schon folgen müssen.
Ist das denn in dem Immobiliensektor ähnlich volatil wie jetzt in der Kunst? Also würden Sie sagen, 2 Immobiliensachverständige könnten um 50% abweichen? Ist das realistisch oder sagen Sie, na gut, eine gewisse Karenz gibt es? Ist irgendwie ein bisschen fließend, aber das darf niemals mehr als 10% auseinanderliegen oder sowas.
Es gibt ja einen ganz Teil richtig effektiver, harter Fakten, die für Wertgutachten eben da sind. Es gibt eine Wertermittlungsverordnung, wo ganz konkrete Schritte vorgeschrieben sind, wie ich eine Immobilienbewertung zu machen habe als Sachverständiger. Und es gibt harte Fakten, die über die Gutachterausschüsse, Marktanpassungsfaktoren, Baupreisindexe, Werte und so weiter zur Verfügung gestellt werden oder an denen sich der Sachverständige orientieren muss. Nicht zuletzt gibt es Bodenrichtwerte, Vergleichswerte, wo man das wieder nebeneinander stellt und so weiter. Natürlich gibt es bei der Beurteilung immer einer Immobilie immer ein bisschen Subjektivismus, dass man sagen kann, okay, das komplett blau gefließte Bad ist nicht mehr ganz so modern und müsste eigentlich erneuert werden. Und hier sage ich, okay, mache ich einen Abschlag im Wert von, ich weiß es nicht, 7.500 Euro, um ein Bad nochmal zu modernisieren. Ein anderer sieht das eben anders und sagt, nein, das blau gefließte Bad ist vielleicht doch noch up to date und muss nicht unbedingt angefasst werden. Das sind Nuancen. Es wird aber einen Wert nicht in einer Größenordnung von 30%, 40%, 50% unterschiedlich darstellen.
Ich möchte mit Ihnen nochmal diese emotionale Rolle aufmachen. Es kann ja auch passieren, dass es wirklich ein ganz schlimmer Fall eingetreten ist, wie das Erbe entstanden ist. Und ein Erbe sagt, ich kann mit der Immobilie gar nichts zu tun haben. Ich kann da nicht hin, ich kann da nicht rein oder das soll nicht weg, soll nicht verkaufen, wie auch immer. Ne? Wer ist denn da oder welche Rolle hilft denn da? Ist das Ihre Rolle beispielsweise auch als Immobilienmakler? Dann da, also es ist ja fast dann, also fast von einem Seelsorger, der dann mit in dieses Profil reinkommt. Wie oft findet sowas statt und was kann man da tun?
Das ist eine ähnliche schmerzhafte Situation wie bei Scheidungen, um das mal zu sagen, wo auch Immobilieneigentum da ist, ne, wo man verschiedene Interessenslagen hat. Wir haben es häufig, dass Geschwister unterschiedliche Auffassungen sind. Das ergibt sich oftmals aus dem Familienleben davor. Ich sag's mal so, die Schwester hat sich jahrelang gekümmert um die schon pflegebedürftige Mutter. Und der Bruder hat sich weniger gekümmert, weil er vielleicht im Ausland lebt oder weit entfernt, andere Größenordnung. Und dann entstehen schon so Ansprüche, dass man sagt, okay, die Schwester sagt, okay, ich werde dann das Haus von Mutter übernehmen und ich zahle dich dann aus. Aber ich möchte dabei schon berücksichtigen, dass ich natürlich auch 10 Jahre lang hier intensiv mich gekümmert habe. Und deswegen soll der Wertausgleich auch das ein bisschen berücksichtigen. Das sind die Themen, die oftmals in den Familien im Hintergrund sind. Wie gehen wir damit um? Wir versuchen dann mit den, ja, ich finde, der Begriff betroffen ist hier falsch, also mit den Erben, mit den unterschiedlichen Erben, mit den unterschiedlichen Interessen, einfach Einzelgespräche zu führen und das Thema, so schwer es in der Situation ist, das ein bisschen eben zu versachlichen und zu sagen, es geht um die Immobilie und es geht natürlich um die Beziehung zu dem Verstorbenen. Aber es geht um die Immobilie, um hier eine sachliche Lösung auf den Tisch zu legen. Und diese Herangehensweise mit den Betroffenen jeweils einzeln zu sprechen, mit ihnen die Übereinkunft vielleicht zu erreichen und zu sagen, okay, wir folgen dem Dritten mit dem Lösungsvorschlag, der uns auf den Tisch legt. Das ist oftmals sehr, sehr fruchtbar und für beide Seiten dann auch befriedigend, auch weil emotionale Stress ein bisschen abgebaut wird und praktisch auf den Schreibtisch eines anderen gelegt wird.
Wir hatten gerade immer das Thema vermietete Immobilie. Der Mieter ruft an und sagt hier Wasserschaden. Wo ist denn der Unterschied zwischen vermietet und selbstgenutzt? Was sind da so die größten Unterschiede?
Selbstgenutz ist häufig ja dieses Thema, ich habe es schon kurz angerissen, von beiden Ehepartnern verstirbt einer und der zweite sagt, ich möchte natürlich in unserem gemeinsamen Haus bleiben und möchte hier nicht ausziehen, um Erben auszahlen zu können. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und das muss man versuchen, gut und einvernehmlich zu lösen. Bei einer vermieteten Immobilie geht das natürlich sozusagen in die Erbengemeinschaft über, wenn wir mehrere Erben haben. Und dann muss die Immobilie ja bewirtschaftet werden. Ich muss mir jetzt darüber Gedanken machen und sagen, wollen wir jetzt eine Mieterhöhung machen? Ach, der ist schon 20 Jahre bei uns Mieter und eigentlich so friedvoll. Wir wollen jetzt nicht erhöhen. Und der andere sagt, ja, ich würde aber gerne erhöhen, damit wir ein bisschen mehr Ertrag rausholen. Das spielt dabei schon eine Rolle, ne, bei der vermieteten Immobilie. Das ist also ein völlig anderes Thema als bei der eigenen Nutzen.
Wenn wir diesen Fall Erbschaftssteuer nochmal kurz aufmachen, jetzt kommt dieses Szenario, ich habe eine Immobilie geerbt, 800.000 Euro, ich bin über dem Freibetrag und muss Erbschaftssteuer zahlen. Und auf einmal kommt dann ein Zettel vom Finanzamt, in dem es heißt, bitte 150.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen.
Ich würde jetzt mal sagen, bei 800.000 Euro als Ehepartner mit einem eigengenutzten Haus, wenn das Gesamtvermögen ist, also nicht darüber hinaus noch anderes Vermögen da ist, würden Sie wahrscheinlich zunächst gar keine Erbschaftssteuer bezahlen müssen, weil Sie haben einen Freibetrag von 500.000 Euro. Aber wenn Sie das ehemals zusammen Eigennutzer Eigenheim weiter bewohnen, und zwar mindestens die nächsten 10 Jahre, brauchen Sie das eigengenutzte Eigenheim nicht in diese Berechnung der Vermögenslage mit einbeziehen.
Okay.
Wie gesagt, Steuerberater genau fragen. auch unsere Empfehlung in den direkten Gesprächen. Aber das ist das grundsätzliche Thema. Wenn wir jetzt die Situation hätten, das wäre eine vermietete Immobilie und die hätte einen Wert eben von 800.000 Euro, haben Sie als Ehepartner, wenn das Gesamtvermögen ist, ein Freibetrag von 500, bleiben also 300.000 Euro übrig, die der Erbschaftssteuer zu unterwerfen wären. Bei 11% liegen wir hier also vielleicht bei 30.000, 35.000.
Aber die muss ich ja auch erstmal auf der Kante haben, ne? Was ist denn, wenn ich die gar nicht habe?
Dann würde ich wahrscheinlich mit dem Finanzamt über eine Stundung reden und sagen, kann ich das in Raten bezahlen, um im Verhältnis 800.000 Euro Wert des Vermögens, was in einer Immobilie steckt, nicht diese Immobilie verkaufen zu müssen, um diesen in Anführungsstrichen relativ kleinen Betrag, ja, von ordentlich war 5%, auf den Wert des Hauses zahlen zu können. Und wenn ich eine Immobilie habe, die 800.000 Euro wert ist als vermietetes Objekt und sie ist schuldenfrei, weil sonst wäre es ja nicht 800.000 Euro wert, weil Schulden würden ja gegengerechnet, dann habe ich daraus natürlich auch Erträge, die ich dann sozusagen dem Finanzamt stotterweise überlassen kann, um die Erbschaftssteuer abzutragen. Das, also wie gesagt, da das Gespräch in Begleitung Steuerberater, Steuerfachanwalt in jedem Fall mit dem Finanzamt suchen, zu sagen, okay, im Moment sind liquiden Mittel nicht da, aber ich könnte, weiß ich nicht, 3.000 Euro jeden Monat aus dem Ertrag dazu beitun und bin dann in 12 Monaten mit der Erbschaftssteuer schuld durch. Ich glaube, das Finanzamt wäre an Ihrer Seite.
Ich versuche natürlich jetzt extra ein sehr skurriles Szenario aufzumachen, weil ich glaube, dass das ja auch entstehen kann, wenn ich jetzt ein renovierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus erbe, was einen hohen Wert erstmal hat, aber sehr renovierungsbedürftig ist, keine Miete aktuell drin und das Finanzamt sagt, gut, das ist 2 Millionen wert und ich muss halt wirklich heftig Erbschaftssteuer darauf zahlen, sagen wir mal dann, weiß ich nicht, 200.000, 300.000 Euro, dann muss ich ja, also dann muss ich ein Darlehen aufnehmen, ne? Dann muss ich zur Bank gehen und muss sagen, das habe ich geerbt, darauf, das würde ich gern beleihen und da kommt richtig Arbeit auf einen zu, ne?
Ich glaube, in dieser Situation sind Sie natürlich genau an dem Punkt, die Überlegung anzustellen und das ist das, was ich vorhin meinte. Darüber muss man ja vorher mal nachdenken, weil dieses Haus, die Immobilie ist ja nicht unverhofft da. Man weiß in der Regel ja, dass Mutti oder Vati dieses Haus sozusagen haben und hat vielleicht vom Hörensagen auch ein bisschen eine Ahnung, welchen Stress es um eine unrenovierte Immobilie gibt. Man kann sich also gedanklich schon mal darauf vorbereiten, was wird denn so sein, wenn der Fall der Fälle eintritt. Und hier gibt es natürlich die Überlegung, okay, jetzt werde ich richtig Immobilieninvestor. Ich steige ein, ich bezahle die Erbschaftssteuer als Finanzamt und dann hole ich mir natürlich noch etwas mehr Kredit, um die unrenovierte Immobilie in einen guten Zustand zu bringen, um sie zu vermieten und habe dann mein neues Hobby gefunden. Das mag ja so dann gut funktionieren. Oder ich gehe eben den Weg und sage, okay, das ist überhaupt nicht mein Faible, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, will ich auch weiter nichts mit zu tun haben und dann ist der Zeitpunkt da, darüber nachzudenken, zu verkaufen.
Wer ist denn diese eine Person, die ich kontaktiere, wenn ich jetzt eine Immobilie geerbt habe? So, ich kann mir vor, also man hat so ein bisschen Laien im Umfeld wahrscheinlich und der Onkel, der hat selber schon mal eine Eigentumswohnung gekauft und sagt, ich weiß alles, ich regel das jetzt. Aber im Endeffekt weiß das wahrscheinlich nicht. Ist jetzt ein Immobilienmakler beispielsweise die Person, die ich anrufe? Ist das ein Sachverständiger? Wer hilft mir bei der Nummer?
Kommen Sie gerne zu uns, wenn Sie Immobilieneigentum geerbt haben oder sozusagen der Erbfall bevorsteht. Und dann lassen wir einfach mal locker drüber sprechen und sagen, was ist Ihre Intention? Wo wollen Sie eigentlich hinmarschieren, wenn Sie eine Immobilie geerbt haben? Das ist ja der entscheidende Punkt. Was möchten Sie dazu erreichen? Und wir können Ihnen mit Sicherheit eine gute Hilfestellung sein, wenn Sie sich entscheiden und zu sagen, ich will das behalten. Und Sie sagen, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen muss, ich muss die Schwester aufzahlen, dann habe ich mit Sicherheit einen guten Sachverständigen an der Hand. Sie sagen, sprechen Sie mal mit diesem, um einen realistischen Wert für das Immobilien ermitteln zu lassen. Oder Sie sagen, ich kann mit Verwaltung nicht umgehen, habe ich in meinem Netzwerk sicherlich 1, 2 gute Verwalter, die Sie beim Verwalten unterstützen können. Oder Sie sagen, ich brauche eine Beurteilung für die Immobilie, wie viel Renovierungsaufwand kommt denn überhaupt auf mich zu, um das entscheiden zu können, habe ich auch in meinem Netzwerk gute Sachverständige, die, sag ich mal, ein Reparaturrückstau beurteilen können oder auch eine Bauleitung bei einer Sanierung an die Seite stellen können. Ich denke, wir könnten als Makler ein guter Ansprechpartner dafür sein, um diese Grundsatzentscheidung zu treffen. Was machen wir damit?
Ist ein sehr schönes Angebot, was ich nochmal unterstreichen möchte. Also wenn Sie in einer solchen Situation sind, und ich glaube, da haben wir alle, auch Herr Martens, kennengelernt über die letzten Monate und Jahre hinweg, dann ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der mit Empathie, Einfühlvermögen und mit Expertise an die Nummer rangeht. Und das sage ich einfach jetzt mal so fromm, frei, fröhlich. Herr Martens, da sehe ich Sie schon sehr stark in dieser Rolle. Und deshalb nochmal dieses Ausrufezeichen hinter das Angebot, da gerne Herr Martens und das Team kontaktieren. Herr Martens, haben wir zu diesem Thema was Wichtiges ausgespart? Es gibt natürlich in die Tiefe noch sehr, sehr viel, was man hätte besprechen können, aber die allerwichtigsten Punkte, haben wir die erreicht oder fehlt noch was Wichtiges?
Das Wichtige ist nach meiner Auffassung wirklich zu sagen, das Erben einer Immobilie ist ein wirklich sehr, sehr komplexer Prozess. Die Immobilie an und für sich, die Auseinandersetzung mit Miterben, das steuerliche Thema, das Finanzierungsthema für die Zukunft, sehr, sehr wichtig. Frühzeitiger Rat, möglichst vor dem Erbfall. Das ist meine Empfehlung.
Das hört sich nach einer guten Empfehlung an. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich schon auf das nächste Thema. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Ich danke Ihnen auch. Bis dahin, tschüss.